Jo, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag zusammen. Ihr habt jetzt Ihren Namen, ihr habt meinen Namen. Da oben steht noch so eine komische Abkürzung. Das steht für Verein für Lübecker Industrie- und Arbeiterkultur e.V. Ihr seht, warum wir es nicht ausschreiben. Das ist der Verein, der die Geschichtswerkstatt unterstützt und fördert in Herrenweg. Und ja, da sind wir beide tätig. Wir sind bei dem Vorstand. Lea ist die Schriftführerin, ich bin der erste Vorsitzende. Und dementsprechend sind wir da auch ganz viel im Museum drin. Ja, und was das damit zu tun hat, da übergebe ich mal an Lea. Und die erzählt euch das dann.
Genau, also am Titel habt ihr vielleicht schon gesehen, Fischerkrieg. Herrenweg liegt an der Trave, Kücknitz liegt an der Trave, das Museum liegt an der Trave. Und ja, da hat alles mit dem Thema Fluss irgendwie schon zu tun und natürlich Industrie. Und was wir euch heute vorstellen wollen, ist eben ein Forschungsvorhaben zu diesem Thema, zum Fischerkrieg. Aber weil wir mit dem Forschungsvorhaben noch ganz am Anfang sind, beziehungsweise noch gar nicht richtig beginnen konnten, wird das so ein teils methodischer Vortrag heute, der sich einerseits mit den Inhalten beschäftigt, mit denen wir uns dann auseinandersetzen werden. Andererseits werden wir aber auch so einen kleinen Exkurs in die Richtung Methodik machen, indem wir einfach mal vorstellen, wie eigentlich Forschung, gerade jetzt auch, wenn man vielleicht nicht mehr an der Uni forscht, funktioniert und was man da so beachten muss. Denn eigentlich kann jeder forschen. So, das allererste, wenn man forschen möchte, ist ja, ich brauche einen Stoff, zu dem ich forschen kann. Normalerweise geht man dann schon los und hat schon eine Idee, worüber man forschen möchte. In unserem Fall war das so, dass wir ganz zufällig drauf gestoßen sind, also weder vorhatten zu forschen, noch irgendwo spontan hingelaufen sind. Also wir sind nirgendwo hingelaufen mit dem Vorhaben, wir gehen jetzt etwas erforschen und wir wissen auch noch nicht, was wir erforschen wollen. Wir sind im Prinzip durch Zufall drauf gestoßen. Das Erste, was man immer macht, ist also Stoff finden. Cicero würde sagen, das ist die Inventio. Und unsere fand hier statt. Wir reisen jetzt mal eben rüber nach Kücknitz. Und was ihr hier sehen könnt, ist das Archiv 1. Im Archiv 1 liegen hauptsächlich Akten. Also es ist ja ein Museum. In den anderen Dachbodenräumen liegen auch ganz viele Ausstellungsstücke. Da sind so mehr Sachquellen. Und im Archiv 1, wie gesagt, Akten. Akten hauptsächlich vom Hochofenwerk, zu dem ja auch das Museum die Bezugsquellen hat. Und in diesen Akten haben wir was gefunden. Also so letztes Jahr sah der ganze Raum noch so aus. Dann haben wir irgendwann angefangen, da mal ein bisschen klar Schiff zu machen. Denn seit 30 Jahren liegen diese Akten da rum. Niemand kann die vernünftig verwenden, kann da drin forschen, weil sie einfach komplett durcheinander sind. Also haben wir gesagt, wir gucken mal, ob wir da eine Ordnung reinkriegen. Und während wir das getan haben, fielen uns Akten in die Hände. Und zwar drei Leitsordner, die da im Regal zwar zusammen, aber doch irgendwie schon ungeordnet herumstanden, aus der Juristereiabteilung vom Werk. Naja, dachten wir uns, Juristerei ist erstmal nicht so ganz unser Thema als Historiker, finden wir so semi-spannend, mal gucken, was da so drin ist. Und es gab welche zum Thema Fischereiabkommen, das fand ich schon mal ganz spannend, weil mit dem Hochofenwerk hat Fischerei ja nicht so viel zu tun. Und es gab auch noch welche zu einem Rauch- und Staubabkommen. Also es sind irgendwie so zwei Konvolute gewesen, die sich irgendwie grob mit dem Thema Fluss, den anderen Menschen, die da noch an dem Fluss was gemacht haben und vielleicht auch Umwelt und Natur befassen. Naja, und dann haben wir uns erstmal gedacht, okay, Fischereiabkommen klingt spannend, die holen wir uns mal raus und die schauen wir uns mal an. Das haben wir dann auch getan. Und im Zuge dieser ganzen Aufräumaktion ist dieser recht ungeordnete Raum, der verwandelt sich jetzt so langsam, der ist mittlerweile teilweise, noch nicht ganz, wir sind noch lange nicht fertig, zu so einem Raum geworden. Also jetzt sind plötzlich die Akten nicht mehr in den Aktenordnern drin, wir haben die ganzen Klammern rausgeholt, das macht man auch im Archiv und schlussendlich haben wir dann die einzelnen Seiten sozusagen dagelassen, wo sie waren, aber in diese grauen Kartons gepackt. Das hat den Hintergrund, dass die säurefrei gelagert werden können, sprich sich nicht mehr weiter zersetzen können und im Endeffekt so aufbewahrt werden können, dass wissenschaftliche Forschung da noch lange Zeit oder möglichst lange Zeit mit möglich ist. Das sind so Archivstandards, die auch das Stadtarchiv benutzt. Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Die haben uns geholfen, haben uns die Kartons zur Verfügung gestellt. Und ja, jetzt sind wir langsam dabei, diese Akten aus den Ordnern rauszuholen und Forschung damit erstmal möglich zu machen. Langfristig sollen auch diese ganzen Akten nach Lübeck ins Archiv. Und dann kann sich auch jeder damit beschäftigen, der das möchte.
Ganz wichtig für die Forschung ist natürlich auch ein vernünftiges Verzeichnis. Ne? Also, dass man überhaupt weiß, was man wo finden kann, was in den einzelnen Akten eigentlich grob drin ist. Im Archiv werden meistens erstmal nur die Aktentitel erfasst, ohne eine genaue Inhaltsangabe, aber zumindest weiß man dann schon, die Akte Fischereiabkommen liegt eben in dem und dem Regal, dort und dort gelagert, sind so und so viele Seiten, beziehungsweise ist so und so dick.
Genau, dann sind wir beim zweiten Schritt. Also erstmal haben wir was gefunden, wir finden es spannend. Der zweite Schritt ist dann, ich untersuche den Stoff, den ich gefunden habe. Das haben wir folgendermaßen gemacht. Es gab 3 Ordner, die waren relativ dick, auch bestückt mit dünnem Papier. Das Papier war teilweise 100 Jahre alt, teilweise sogar noch ein bisschen älter. Und dann haben wir uns erstmal diese Ordner geschnappt, haben uns die angeguckt, haben die ein bisschen durchgeblättert, haben uns an einigen Stellen festgelesen, wo es irgendwie spannend wurde, und haben dann ganz schnell festgestellt, okay, da sind ganz viele verschiedene Quellen, also Sachen eigentlich da drin. Also es gibt Akten, die einfach nur Korrespondenz sind zwischen dem Anwalt, der das Werk irgendwie in irgendeiner Sache vertreten hat. Es gibt Zeitungsartikel, es gibt wissenschaftliche Gutachten. Das alles war dann da drin, zwar nach Zeit geordnet, aber für uns erstmal doch ziemlich durcheinander. Und in diesem ersten Schritt sind wir einmal komplett durch diese Ordner durchgegangen und haben dann erstmal die Frage geklärt, worum geht's hier eigentlich? Weil außer Fischereiabkommen und tatsächlich diesem tollen Namen Fischerkrieg wussten wir noch gar nicht so viel drüber. Fischerkrieg stand ziemlich am Anfang in den Ordnern mal in einer Korrespondenz drin und diesen Namen, der war ja so schön schmissig, den haben wir uns dann einfach für unser Projekt ein bisschen geklaut aus den Ordnern. Naja, und letztendlich haben wir es hier mit den Akten der Rechtsabteilung des Hochofenwerkes Lübeck zu tun. Und zwar geht es in diesen ganzen 3 Ordnern um eine Auseinandersetzung mit Fischern an der Trave. Und das sind hauptsächlich die Fischer aus Schlutup, direkt gegenüber, aber auch die aus Gotmund, ein Stückchen weiter die Trave aufwärts. Teilweise ist auch die Fischereigenossenschaft aus Lübeck, die noch weiter im Innenstadtbereich saß, mit beteiligt. Aber das sind so die Akteure, die man ganz schnell schon mal da drin findet. Naja, und dann stellt man sich die Frage, okay, wir haben ein spannendes Thema, kann man damit was machen? Also könnte das ein Thema sein, welches auch ergiebig genug ist, dass man es richtig erforschen kann? Weil man schaut dann ja natürlich immer gleich mit dem zweiten Blick drauf und sagt, was kann ich denn damit machen? Reicht das irgendwie für einen Vortrag und dann ist es erschöpft? Oder machen wir, keine Ahnung, ein Buch darüber, so ein richtig wissenschaftliches? Oder machen wir vielleicht sogar eine Ausstellung? Und weil wir ja in einem Museum tätig sind, haben wir natürlich immer sofort im Hinterkopf, können wir daraus vielleicht eine Ausstellung machen? Wird das reichen? Ist das spannend genug? Ist natürlich die nächste Frage, weil wir wollen ja auch immer, dass Leute in die Ausstellung kommen. Und je spannender das Thema ist, desto mehr Leute kriegt man natürlich auch daran. Dann ist man bei Punkt 2. Oder, wie Cicero sagen würde, die Dispositio.
Ja, man muss dann erstmal drauf schauen, was genau ist da drin? Wir haben das Ganze noch nicht gründlich durchgelesen. Das Forschungsprojekt steht wirklich komplett am Anfang. Und wir haben uns natürlich trotzdem einen groben Überblick verschafft. Ganz grob, gibt es dazu schon was? Hat dazu schon mal jemand gearbeitet? Und ja, es gibt eine Person, die hat dazu schon mal einen Aufsatz geschrieben, nämlich den vorherigen Leiter der Geschichtswerkstatt, Dr. Wolfgang Muth. Der hat einen Aufsatz geschrieben in einer Monographie und das war's auch. Mehr haben wir dazu nicht gefunden. Ein einziger Aufsatz über dieses ganze Aktenkonvolut. Das heißt, das Ganze ist im Grunde noch fast völlig unerforscht. Der gute Wolfgang hat sich nämlich größtenteils auf dieses Aktenkonvolut gestützt. Das Problem ist, wir brauchen mehr. Wir müssen mehr haben, denn eine Ausstellung, eine Publikation, ein Buch, irgendetwas nur aus diesem Aktenkonvolut zu machen, weist gewaltige Lücken auf. Wir haben dann im Grunde nur die Sicht des Werkes. Was wir schon wissen ist, das ganze Ding ist nicht vollständig. Das heißt, wir haben zum Beispiel Korrespondenz zwischen dem Hochofenwerk und den Anwälten. Wir haben Gutachten, die die Fischer eingesandt haben, um zu belegen, was da passiert ist. Was ist wohl passiert, wenn ein Hochofenwerk seine Abwässer in einen Fluss einleitet? Naja, sowas haben wir. Aber wir haben zum Beispiel keine Briefe, die die Fischer an ihre Anwälte geschrieben haben. Sowas fehlt alles. Wir müssen also Quellen finden. Es handelt sich hier also tatsächlich um eine Grundlagenforschung. Wir fangen fast bei Null an. So, und wenn man das tut, dann muss man Forschungsfragen formulieren. Dann muss man erstmal überlegen, in welche Richtung wollen wir eigentlich gehen. Das hier sind drei Beispiele aus diesen Akten. Wir haben hier auf der linken Seite eines der Gutachten, die die, das war, meine ich, von den Gudmunder Fischern, in Auftrag gegeben haben. Und was uns da gleich ins Auge gefallen ist, das sind einfach eiskalte Tierversuche. Ja, man hat da einfach die Fische genommen aus der Trave, hat das Wasser der Trave gemischt mit den Abwässern, die man dann direkt am Abwasserausfluss genommen hat, und hat dann so schöne Listen gemacht. Ja, eine Zander in einer Mischung aus so und so viel Prozent Travewasser, so und so viel Abwasser, und mal schauen, was passiert dann. Ja, der Fisch schwimmt nach so und so viel Minuten und tot im Wasser. Und das war nicht nur eine Zander. Dann haben wir in der Mitte das Gewerbeaufsichtsamt, steht erst oben so schön drüber. Das ist ein Brief eben vom Aufsichtsamt an das Hochofenwerk. Und da werden im Grunde die Vorwürfe einmal aufgeschrieben. Genau, und rechts eben von der landwirtschaftlichen Versuchsstation. So sieht das Ganze aus. Durch diese drei Leitsordner, ungefähr so dick, darf man sich dann durcharbeiten. Das dauert schon eine ganze Zeit lang.
Genau, das haben wir ein kleines bisschen ja schon getan, um einfach mal zu checken, können wir damit was machen mit dem Thema, reicht das vielleicht schon? Und das Wichtige ist, wenn man jetzt anfängt, eine These oder Forschungsfragen zu formulieren, dann muss man einige Sachen beachten. Wichtig ist erstmal, dass man die Forschungsfragen möglichst offen stellen sollte. Also Ja- und Nein-Fragen sind da nicht so ganz praktisch, weil man ja noch gar nicht weiß, worauf es vielleicht hinausläuft und was in den Quellen steht. Und wenn man eine Frage stellt, die nicht offen ist, dann kann das ziemlich tendenziös werden, denn wenn ich die Frage vielleicht mir überlege, schadet die Ansiedlung von Schwerindustrie dem Ökosystem Fluss? Dann habe ich eine Frage, die man schon, wenn man sie hört, bereits in eine bestimmte Richtung gedrückt wird, nämlich, ja, natürlich, denkt sich da jeder. Also, wie sollte es anders sein? Und gleichzeitig hat man auch das Problem, dass dann vielleicht andere Aspekte als Schaden und Nutzen, die dann noch in diesem Projekt stecken könnten oder in der Befragung der Quelle, dass man die dann außer Acht lässt. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass vielleicht wirklich nur das Hochofenwerk schuld war an der Verschmutzung der Trave, die zum Fischsterben geführt hat, sondern es könnte ja vielleicht auch, da gab es eine Menge Industrien, vielleicht war das ja so ein Mehrfaktor-Ding einfach. Und da haben wir jetzt erstmal angefangen, uns so ein paar Forschungsfragen zu überlegen, die möglichst offen sind. Das heißt, dass wir noch ergebnisoffen mit den Quellen arbeiten können. Forschungsfragen braucht man nämlich, wenn man zu dem Schritt kommt, bei dem wir jetzt gerade aktuell sind, nämlich beim Einwerben von Geldern. Ja, dafür braucht man einfach eine Forschungsfrage, damit die Leute, die einem Geld geben wollen, sollen, wie auch immer, dass sie eine Idee haben, was man eigentlich machen möchte. Sonst bekommt man von denen kein Geld. Da haben wir uns gefragt, dass wir einmal schauen könnten, was bedeutet die Ansiedlung von Schwerindustrie für das Ökosystem Fluss? Also ergebnisoffener als, schadet das dem Fluss? Was bedeutet das? Dann, welche Akteure spielten welche Rolle? Wir haben ja gesehen, dass es unheimlich viele Akteure gibt, nicht nur die Fischer und das Werk. Es gibt die Gutachter, Gerichte, es gibt Behörden verschiedener Art, landes-, städtische Behörden. Es gibt Gerichte in Schleswig-Holstein, in der Stadt, vielleicht auch reichsweit. Dann gibt es die Presse, das schauen wir uns gleich nochmal an. Und die anderen Industrien dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Dann ist natürlich auch spannend bei so einer Sache, es ist ja nicht nur diese Verschmutzung des Flusses, die man da untersuchen kann, sondern man kann ja auch untersuchen, wie eigentlich ein Gerichtsverfahren zu jener Zeit vonstatten ging. Ja, wir sprechen hier von einem Gerichtsverfahren, das vor über 100 Jahren begonnen wurde. Ein Erster Weltkrieg war mittendrin und so weiter. Das ist auch wieder ein spannendes Thema, dem man sich widmen könnte. Und schlussendlich, das, was wir eben mit dem Zander gesehen haben, da hatten wir auch schon nette Unterhaltungen hier mit einigen Biologen. Wie lief eigentlich eine Untersuchung zu Wasserreinheit und Fischsterben ab? Na, dass man sich, wir haben zwei Gutachten spannenderweise, eins aus den 30ern und eins aus den 50ern. Welche Unterschiede gibt's da? Und gibt's Unterschiede zu heutigen Vorgehensweisen? Die Fragen haben wir uns jetzt gestellt und jetzt kommt unsere To-Do-List, was wir nun gerade tun oder womit wir angefangen haben. Wir brauchen Geld. Forschungsgelder einwerben, dazu sagt Torben gleich noch was dazu, wie das funktioniert. Dann ist wichtig, dass man sich an den Forschungsfragen natürlich weiter orientiert. Den Stoff, wenn man dann anfängt, diese Ordner konsequent durchzuarbeiten, zu sortieren, sich zu überlegen, was passt zu welcher Frage. Und ganz wichtig, weitere Quellen aufzufinden, denn wir haben ja das Problem, dass wir eben nur die Sichtweise vom Werk in diesen Ordnern haben. Da fehlt eine ganze Menge. Und wir haben jetzt ja schon ein paar Ideen, wo man noch gucken könnte. Also, was weiß ich, bei der Presse oder bei den Behörden. Und dazu haben wir mal ein Organigramm erstellt, was so ein bisschen deutlich macht, was wir schon haben, was wir schon wissen, wo wir noch gucken müssen und wo vielleicht auch Lücken sind.
Das ist jetzt erstmal mehr eine Ideensammlung. Ja, die Sachen, die dunkel markiert sind, da wissen wir schon, dass etwas davon da ist. Und die weißen Sachen sind die, bei denen wir vermuten, dass noch etwas da sein muss oder dass es das noch geben könnte. Beispielsweise in den Konvoluten sind mehrere Pressartikel von den Lübecker Nachrichten, aber wir wissen nicht, ist das alles, was in den Lübecker Nachrichten jemals dazu gedruckt wurde? Ist das nur ein kleiner Teil des Ganzen? Sind das nur die Artikel, die die Leute, die zu der Zeit im Werk gearbeitet haben, für relevant hielten? Was ist das eigentlich genau? Oder auch, wurde außerhalb von Lübeck darüber irgendwo größer berichtet? Wir haben von den Gerichtsakten.
Da sind so ein, zwei Sachen aus Lübeck. Es gibt Hinweise auf das Reichsgericht in Leipzig. Also das Ganze hat durchaus noch weitere Kreise gezogen, als eben nur ganz lokal zu bleiben. Wir haben Behördenkorrespondenz des Werkes mit Polizei, Wasserschifffahrtsamt und Stadt. Aber was haben eigentlich die Fischer für eine Behördenbriefe? Das wissen wir auch nicht. Und eben, wir wissen, dass die Fischer irgendwo beteiligt waren. Aber was genau, wer genau, das wissen wir auch nicht. Es gab ja nicht nur die Fischer von Schlotup und Gotmund. Und was man heute auch gar nicht so auf dem Zettel hat, Lübeck war eine unheimlich wichtige und große Fischereikammer, eine große Fischereistadt. Man hat Lübeck damals auch die Heringskammer des Reiches genannt. Also die Fischerei war da nicht so ein Wirtschaftszweig wie heute, der irgendwo so unter ferner Liefen ist, sondern das war ein wirklich großer Wirtschaftszweig, auch ein sehr bedeutender. Und auch darüber, das gilt es auch erstmal zu erforschen, was genau da eigentlich war, wie viel, wie wichtig es war. Das wird sicherlich irgendwo bekannt sein, nur eben uns noch nicht. Es ist nicht unser Spezialgebiet. Ja, einen kurzen Blick auf die Methodik. Die Methodik ist in der historischen Forschung ziemlich wichtig. Es gibt so ein paar Sachen, das sind so klassische Anfängerfehler, klassische Fehler, die Laien ganz oft machen, die man, wenn man historische Forschung betreibt, doch ganz doll vermeiden sollte. Und es gibt da ein Werkzeug, das ist so zentral, es würde mich wundern, wenn an irgendeiner Uni ein Student da aus der Uni rausgeht, ohne das Ding wirklich in den Kopf geprügelt bekommen zu haben. Das ist die Quellenanalyse nach historisch-kritischer Methode. Die Quellenanalyse steht lange vor der Quelleninterpretation. Also wenn man sich eine Quelle hat, irgendwas, ob das jetzt eine Gegenstandsquelle ist, eine Statue oder zum Beispiel eine Schriftquelle wie eine Inschrift oder ein Brief oder sonst irgendwas, dann setzt man sich nicht hin, guckt sich das an und sagt, aha, damit ist offensichtlich das und das gemeint und die Person gemeint oder so, sondern man macht erst diese Quellenanalyse. Und da gibt es von M. Albrecht dieses wunderschöne Zettelchen. Das Ding ist einfach toll. Das benutzen wir auch gerne, wenn wir mit Schülern und Schülern arbeiten. Das ist nämlich so, das bleibt irgendwie im Kopf hängen. Also, man muss erstmal die Basisinformationen der Quelle sammeln. Na, ganz wichtig, wer ist der Autor? Wer der Autor ist, sagt uns schon ganz viel über die Quelle. Wenn wir einen Zettel haben, wo drauf steht, keine Ahnung, Coca-Cola vernichtet die amerikanische Wirtschaft, dann ist das zwar schön und gut. Wenn wir dann aber wissen, dass das von der Kommunistischen Partei Amerikas stammt, dann werten wir das gleich wieder ganz anders. Also, wir müssen erstmal irgendwas über den Autor wissen. Wir müssen herausfinden, wer das ist, was der so gemacht hat, was der sonst so geschrieben hat und so weiter und so fort. Wir müssen dann auch auf den Adressaten schauen. An wen richtet sich das? Hat dieser amerikanische Kommunist Coca-Cola zerstört die Wirtschaft an Kuba geschrieben, damit die Coca-Cola bei sich nicht ansiedeln? Oder hat er das vielleicht an den Kongress geschrieben? Oder hat er das an seine Freunde geschrieben? Das sind immer unterschiedliche Intentionen, die dahinter stehen. Und um die überhaupt greifen zu können, müssen wir erstmal wissen, an wen das Ganze überhaupt gerichtet ist. Ein eher formales Kriterium ist die Quellengattung. In der Geschichtswissenschaft gibt es verschiedene Quellengattungen. Ganz grob die Überrestquellen und die Überlieferungsquellen. Die Überrestquellen sind all die Sachen, die niemals dazu gedacht waren zu bleiben. Zum Beispiel eine Notiz oder ein Brief. Die sind nicht dazu gedacht, für später aufbewahrt zu werden. Was anderes ist dann zum Beispiel eine Inschrift, eine Grabinschrift oder so etwas. Das ist dazu gedacht, für in späteren Zeiten auch gelesen zu werden. Macht auch einen sehr großen Unterschied dabei, was eigentlich damit gesagt werden soll. Dann haben wir natürlich die historische Einordnung. Wann ist etwas geschrieben worden? Unter welchen Umständen? Und darüber können wir dann langsam anfangen, die Intention zu erforschen, das Thema zu erforschen. So, und das hier, das ist das, was danach kommt. Da versucht man mal, den Inhalt der Quelle ein bisschen genauer zusammenzufassen. Aber das gehört im Grunde schon gar nicht mehr so richtig zu diesem oberen Teil. Der ist das Wichtige. Das müssen wir im Grunde mit jedem einzelnen dieser Zettel in den Leitsordnern machen. Zum Glück kann man da so ein bisschen zusammenfügen. Wir haben das hier mal ein bisschen durchexerziert.
Genau, dazu haben wir euch eine Quelle mitgebracht, und zwar einen Zeitungsartikel. Die hatten wir heute noch nicht dabei. Der ist jetzt aus dem Jahr 1958. Und daran kann man auch schon wieder so ein bisschen sehen, falls ihr mitgelesen habt, aus welcher Zeit die anderen Quellen stammten. Also wir haben hier wirklich einen Konflikt, der seit grob 1911 bis Ende der 50er Jahre immer wieder aufflammt. Also es gibt immer so Auf und Abs. Wenn es mal ein Fischsterben gab, dann gibt es natürlich hier solche Zeitungsartikel in der LN. Dann war wieder mal Ruhe. Aber im Prinzip ist das Problem immer da, im Hintergrund, mal im Vordergrund, und verschwindet niemals ganz. Und auch für die Fischer selbst ist es eigentlich immer präsent in dieser ganzen Zeit. Die LN schreibt also am 20. August 1958, großes Fischsterben in Schlutup, sicherer Tod durch Abwasserwolken. Ist schon ziemlich so Zeitungsstil, ein neutraler Bericht, scheint es von der Überschrift her auch nicht unbedingt zu sein. Das heißt, wir gucken uns das Ganze mal an. Als erstes der Autor. Gut, das ist relativ klar, da steht Lübecker Nachrichten drüber, aber wer hat's von denen denn geschrieben? Wenn man jetzt schaut, ist ja beim heutigen LN-Leser, ist das auch bekannt. Hier unten steht ja eigentlich immer der Autor. Naja, gut, damals wie heute ist da eine Abkürzung. Jetzt müsste man sich also hinsetzen, weil der Autor so nicht dasteht, wir nichts über ihn in Erfahrung bringen können. Anhand dieses Zeitungsartikels müsste man also Nachforschungen anstellen. Wer hat in den 50er Jahren für die LN geschrieben, der diese Abkürzung, sei es jetzt Initialien oder wie auch immer sie das damals gemacht haben, wer hat das gemacht, wer ist das gewesen und was über die Person herauszufinden. Also Autor lässt sich so halbwegs klären. Dann der Adressat. Ist es ein Zeitungsartikel? Ja, würde ich sagen, die Allgemeinheit. Alle Menschen, die die Zeitung lesen, beziehungsweise erstmal die Allgemeinheit, denn alle Menschen können die Zeitung lesen, zumindest in Lübeck. Zur Quellengattung. Damit eine klassische Überrestquelle. Ein Zeitungsartikel ist nicht dafür verfasst, aufbewahrt und der Nachwelt bewusst erhalten zu werden, sondern das spiegelt ein gegenwärtiges Ereignis wider, und man kann daraus auch eben ganz viel ablesen über die gegenwärtige Situation. Aber er weist halt nicht in die Zukunft zum Beispiel. Historische Einordnung ist bei Zeitungsartikeln immer super einfach. Wir haben ein konkretes Datum, und es geht eben mal wieder anscheinend um den Streit zwischen dem Werk und den Fischern. Zur Intention kann man sagen, dass eine Zeitung ja allgemein immer die Informationen der Leser über einen aktuellen Vorfall als Intention sowieso hat. Und da muss man nochmal ganz genau den Unterschied zwischen Analyse und Interpretation sich angucken. Das kennt ihr bestimmt alle noch aus der Schule, aus dem Deutschunterricht. Unsere Lehrer haben immer darauf hingewiesen, dass das streng getrennt werden muss. Erst die Analyse, und wenn man die komplett fertig hat, dann kann man irgendwas schreiben zum Thema, ja, ich glaube, der hat das so und so gemeint. Ja, und genauso ist es hier auch. Wenn ich zu früh interpretiere, entgeht mir was, beziehungsweise dann nehme ich den Text ja nicht mehr so, wie er da eigentlich ist. Also ich verändere ihn ja dann schon. Und dann das Thema nochmal genauer formuliert, geht es um ein Fischsterben im Breitling. Das ist, meine ich, auf der anderen Seite in Schlutup, die eine Bucht. Und dieses Fischsterben wurde, so sagt es der Artikel, durch Abwässer vom Werk verursacht. Und die Möwen haben sich gefreut am Ende. Die Möwen hatten so viel zu fressen bekommen, dass sie sich gestern gegen 14 Uhr kaum noch um die Fische kümmerten, die im Todeskampf zur Wasseroberfläche emportaumelten, um dann wieder zu versinken. Also anhand der Sprache, da kann man auch wieder ganz viel später dann interpretieren, wie das in der LN dann dargestellt wurde. So, dann geht es ein bisschen wieder methodisch um die Frage, warum eigentlich Quellenanalyse? Ich kann doch gleich interpretieren. Hatte ich schon ein bisschen angedeutet, warum das vielleicht problematisch ist. Die Quellenanalyse ist ein super wichtiges Hilfsmittel bei der Interpretation. Wenn ich gleich losinterpretiere, bin ich vielleicht zu sehr in einem Fahrwasser und gucke nicht mehr nach links und rechts. Na, man will ja immer möglichst alle Faktoren mit einbeziehen bei der Interpretation, und das schaffe ich eben viel besser, wenn ich vorher die Analyse mache. Deswegen schafft die Quellenanalyse die notwendigen Voraussetzungen, um die Interpretation später überhaupt wissenschaftlich haltbar möglich zu machen. Wissenschaftlich haltbar möglich. Wir kennen alle die alternativen Fakten. Ich kann einfach irgendwas behaupten. Ich könnte jetzt diesen LN-Artikel einfach so für bare Münze nehmen und ganz reißerisch darüber schreiben, wie böse das Werk die ganzen Tiere und die Fischer vernichten wollte. Könnte ich machen. Sehen wir, glaube ich, alle ein, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, wenn man den Anspruch hat, wissenschaftlich arbeiten zu wollen. Das kennen wir eigentlich sonst eher aus der Altertumskunde, aber da funktioniert das genauso wie in der historischen Forschung. Das ist eine Pizza Margherita. Und die Frage dazu, warum mögen Historiker keine Pizza Margherita? Hat jemand eine Idee?
Weil sie nicht belegt ist.
Fast. Ein bisschen was ist ja drauf. Also ich sehe da ein bisschen Basilikum, ich sehe auch ein bisschen Käse und ich sehe auch Tomatensauce. Sie ist aber zu dünn belegt, genau. Und was wir wollen, sind Belege, also ganz viele. Eine Pizza Margherita wird sich also kein Historiker bestellen, obwohl die eigentlich auch ganz lecker schmeckt, aber naja. Das wäre das, was man auf jeden Fall immer wieder beachten muss.
Das Problem dabei kann man immer sehr schön an dem berühmten Gletschermann Ötzi demonstrieren.
Ja? Genau.
Ich hoffe, ihr kennt alle Ötzi.
Ihr habt davon alle schon gehört, die Mumie im Eis. Es gibt ganz viele Aussagen, auch zum Beispiel auf Wikipedia. Schaut euch mal den Wikipedia-Artikel zu Ötzi an. Da steht was drin über seine Gesellschaft, in der er gelebt hat, über die Handwerkskunst, über dies und das und jenes. Das Problem ist nur, Ötzi ist ein Einzelfund. Wir haben diesen einen Fund. Und solange wir nur diesen einen Fund haben, können wir auch nur etwas über diesen einen Fund sagen. Wir haben zum Beispiel sein Werkzeug. Na, wir wissen ja, mit was für ein Werkzeug er unterwegs war. Aber was wir nicht wissen, ist, ob das Werkzeug war, was in der Gegend normal war. Das kann auch ein Werkzeug sein, was nur er hatte, was er in seiner persönlichen Geschichte irgendwann erworben hat, was in der Gegend völlig und absolut unüblich war. Oder es ist der absolute Standard. Wir wissen es einfach nicht. Ja, und das ist das Riesenproblem mit so Einzelquellen. Man kann daraus immer nur eine Aussage über diese Quelle machen. Und bei Ötzi steht im Wikipedia-Artikel auch noch was zu seiner Herkunft. Es gab gerade neuere Forschungen, DNA-Forschungen, und man vermutet, dass er in ziemlich direkter Linie, auch in kurzer Linie, von Leuten aus Anatolien abstammt. So, und vorher war man der Meinung, dass das zwei verschiedene Gesellschaften, Jäger und Ackerbauern gab, die da irgendwo sich vor langer Zeit getroffen haben, da zusammengelebt haben. Das ist alles wieder auf den Kopf gestellt. Aber trotzdem, wir wissen es eben nur für ihn persönlich. Wir wissen nichts über die Leute, die da in der Nähe der Alpen gelebt haben, oder fast nichts. Wir wissen was über Ötzi, aber eben nichts über die anderen. Und deshalb ist diese dünne Quellenlage immer so ein riesiges Problem. Tja, und jetzt haben wir diese Akten. Wir haben uns einmal ganz grob drüber geguckt. Wir haben eine Idee, was wir damit machen wollen. Was jetzt? Das ewige Problem, Geld. Man braucht immer Geld für alles. So, nur damit ihr mal so einen kleinen Rahmen habt. Das sind jetzt natürlich Zahlen, die wir jetzt aus anderer Forschung für Ausstellungen haben. Die müssen nicht für jedes Thema stimmen. Aber wenn ich ein Thema komplett von Grund auf erarbeite, da bei Null anfange oder eben bei einem einzelnen Aufsatz oder einem Aktenkonvolut, dann kann ich mit ungefähr 5000 Stunden Forschung dafür rechnen. Da ist jetzt alles drin, ne? Von ich schlage dieses Aktenkonvolut das erste Mal auf, bis hin zur Ausstellung. Aber das ist so ein Zeitrahmen, mit dem man rechnen muss. Es ist ja nicht damit getan, das Ding durchzugehen. Ich muss Reisekosten, ich habe Reisezeiten, ich muss zum Beispiel nach Schlüttelb rüberfahren, nach Gotenmund, mit den Fischern dort reden, muss die Archive durchsuchen, muss die ganze Presse anschreiben, muss versuchen, alte LN-Archive zu finden, ich muss die Gerichte durchgehen, ich muss die Wasserschifffahrtsämter durchgehen und so weiter und so fort. Dann muss ich das alles lesen, ich muss es alles verstehen, ich muss eine vernünftige Quellenanalyse machen. und so weiter und so fort. Man ist da endlos lange beschäftigt. Jetzt könnt ihr euch mal 5000 Stunden mal 12,48 Euro rechnen. Wir arbeiten vielleicht zum Mindestlohn. Da ist eine Menge Geld. Na, nur die reine Arbeitszeit ist schon eine ganze Menge Geld. So, wo bekommen wir Geld her? Wenn ihr noch Ideen habt, wir sind da total offen. Also, grundsätzlich, der klassische Standard sind Stiftungen. Das ist das, wo eigentlich jeder, da holen auch Unis ihr Geld her. Wenn so ein Professor irgendwas erforschen möchte, dann tut er das in der Regel nicht alleine, die Uni bezahlt aber nur sein Gehalt. Das heißt, wenn der Professor, zumindest im Bereich Geschichte, so in Kiel, Forschung betreiben möchte und er braucht ein, zwei Hiwis, um für ihn zum Beispiel Bibliografien anzufertigen und sowas, dann muss er das Geld irgendwo einwerben. Das kriegt er nicht unbedingt von der Uni bezahlt. Natürlich kann man irgendwo auch auf Spendensuche gehen. Man kann Privatpersonen anschreiben, Institutionen. Es gibt durchaus Mäzenen, auch hier in Lübeck. Der relativ neue Weg der Crowdfinanzierung, Spendensuche. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt. Aber der größte und wichtigste Geldgeber sind eigentlich immer noch heutzutage die Stiftungen. Lübeck ist übrigens eine der Städte mit den meisten Stiftungen in Deutschland. Tja, und wenn wir Stiftungen suchen, dann können wir erstmal schauen, welche Stiftung passt eigentlich. Welche Stiftung passt inhaltlich, aber auch welche Stiftung passt zu uns. Das war für uns ja, also es ist für uns beide das erste Mal, dass wir tatsächlich für uns selber, für unsere Arbeit Geld eingeworben haben oder dabei sind, Geld einzuwerben. Und ja, überhaupt erstmal Stiftung zu finden, ist schon ein Thema. Wir haben natürlich aus dem musealen Umfeld, kennen wir Stiftungen, die auch öfter schon für Ausstellungen Geld gegeben haben. Ganz klassisch in Lübeck. Lübeck verläuft fast nichts ohne die Porzell-Stiftung. Also Porzell steckt fast überall drin, genauso die Sparkassenstiftung. Aber er muss es doch noch mehr geben. Es gibt natürlich Internetseiten, die dir helfen, aber wenn es wirklich hilfreich sein soll, dann ist es selten umsonst. Gut, das ist halt die Arbeit, die man so als Forscher umsonst macht. Da muss man vorher durch. Dann haben wir also gesucht und gesucht und gesucht. Wir haben viele gefunden. Und dann muss man natürlich auch schauen, will man von diesen Stiftungen überhaupt Geld? Es gibt durchaus Stiftungen, die sich auch inhaltlich einmischen. Na, sowas will man natürlich nicht. Man möchte unabhängig arbeiten können. Und es gibt auch Stiftungen, von denen würde ich kein Geld nehmen. Na, manche machen es auch einem auch leicht zu wissen, dass man von ihnen kein Geld haben möchte. Wir sind die jüngste politische Stiftung, stehen ideell der Alternative für Deutschland nahe. Also selbst wenn die mir was anbieten würden, hätte ich da irgendwie, naja. Bei manchen muss man auch erstmal ein bisschen nachlesen. Ja, diese Stiftung, könnt ihr euch ja mal bei Wikipedia den Absatz dazu nachlesen. Da gibt's auch ein paar zweifelhafte Sachen, die mich zumindest oder uns dazu gebracht haben, zu sagen, nee, von denen wollen wir kein Geld. Auch wenn die prinzipiell Forschung unterstützen würden. Ja, jetzt sind wir soweit. Wir haben Stiftungen gefunden, die wir fragen möchten. Wir haben Stiftungen gefunden, von denen wir auch bereit wären, Geld zu nehmen, die wir in Ordnung finden. Ja, und wie kommen wir jetzt an das Geld? Da muss man wieder eine ganze Menge lesen. Einige Stiftungen machen es einem relativ einfach. Die schreiben wirklich auf ihre Website ziemlich genau drauf, was sie fördern, wozu wir sie da sind. Und das hier ist jetzt die Volksbank Raiffeisenbanken Stiftung. Die fördern eben diese ganzen Sachen, die da unten stehen. Und da muss man sich das eben mal durchlesen. Mache ich etwas, was dazu passt? Wir wollen Grundlagenforschung machen im Bereich historische Forschung, Bildung, Umweltbildung, Umweltforschung. Und da muss man immer so ein bisschen schauen, ob da irgendwas drinsteht, was dazu passt. So grundsätzlich Bildung und Wissenschaft passt. Na, also an diese Stiftung könnten wir uns mal vorsichtigerweise wenden. Viele Stiftungen haben da auch Kontaktadressen, unter denen man vorher mal nachfragen kann, sind das Zwecke, die ihr grundsätzlich fördert? Also schreibt man Mails. Wir haben da einige Mails geschrieben, haben teilweise ermutigende, teilweise nicht ganz so ermutigende Antworten bekommen. Für uns ist es so, dass wir ja eben im Verein sind und dass bei uns der Verein in seinem Vereinszweck auch einen passenden Zweck hat. Das heißt, wir können mit einer gemeinnützigen Organisation im Rücken fragen. Und das öffnet sehr viel mehr Stiftungen. Als Privatperson ist es wirklich, da Geldgeber zu finden, ist was ganz Eigenes. Mit einer gemeinnützigen Organisation im Rücken ist das was anderes, da geht das schon. So, und wenn man jetzt gesucht hat und gesucht hat und gesucht hat, man hat was gefunden. Dann kann man das hier ausfüllen. Auch wieder, die Bürgerstiftung macht es einem da einfach. Die haben das Ganze schön übersichtlich als PDF auf ihrer Internetseite. Manche machen zum Beispiel einen Online-Antrag. Den muss man dann Stück für Stück ausfüllen. Teilweise haben wir auch Stiftungen gefunden, die haben ihre Stiftungszwecke gar nicht auf der Website gehabt, sondern die hat man erst rausgefunden, wenn man im Antrag sich erstmal 3, 4 Felder weitergeklickt hat, das alles schön brav ausgefüllt hat, schon seine ganze Projektbeschreibung da reingeschrieben hat. Dann klickt man weiter und stellt fest, ja, ist gar nicht in den Stiftungsbedingungen drin. So, jetzt gibt es noch mehr kleine Fallstricke. Man sieht sie hier, oben wird nach der Organisation gefragt, der Ansprecher, Ansprechpartner, soweit alles normal. Dann muss man das Projekt beschreiben, schauen, in welchem Förderbereich es passt. Auch soweit alles ganz normal. Dann fängt es schon an. Die Projektkosten gesamt und die beantragte Fördersumme. Wenn man da so völlig unerfahren ist, stolpert man erstmal darüber, weil, also meine Projektkosten und die Fördersumme sollten doch übereinstimmen. Nee, ganz und gar nicht. Alle Stiftungen verlangen Eigenanteile. Und da wird es auch ein bisschen komplizierter, denn diese Eigenanteile, die kann man auf verschiedene Arten erbringen. Nehmen wir jetzt mal an, ich möchte gerne 10.000 Euro haben, so als einfach, für, damit die Zahlen einfach sind. Je nach Stiftung werden da zwischen 10% und 25%, manchmal sogar 50% Eigenanteil verlangt. Also, okay, sagen wir 25%, 2.500 ist mein Eigenanteil, das muss ich irgendwie aufbringen. Jetzt kann ich bei einigen Stiftungen aber auch diesen Anteil aus valorisierter ehrenamtlicher Arbeit aufbringen. Und dann fängt es kompliziert an, kompliziert zu werden. Da muss ich nämlich erstmal vorher abschätzen, okay, vielleicht kann ich so und so viele Stunden von den und den Ehrenamtlern machen lassen. Zum Beispiel, ich möchte einen Vortrag halten und jemand unterstützt mich bei diesem Vortrag, macht die Technik. Dann kann ich dafür eine Stunde ehrenamtliche Arbeit aufschreiben. Kann 15 Euro in den Eigenanteil reinschreiben, die ich nicht aufbringe. Mit sowas hat man dann richtig Spaß. Ja, da hat man dann endlose Excel-Tabellen, die man dann ausfüllt, die Einnahmen gegeneinander gegenrechnet, bis man dann irgendwann eben die beantragte Fördersumme hat. So, und dann stellt man fest, in eigentlich allen Stiftungen, ich habe noch keine Stiftung gefunden, bei der es nicht so ist, steht ein kleiner, aber fieser Satz drin, nämlich man kann keine Fördermittel beantragen für Projekte, die bereits laufen. Das heißt, ich beantrage meine Fördersummen, sage, ich muss ja meistens dazu schreiben, wann das Projekt startet, sage, das Projekt startet am 1. Januar. Ich habe 5 Stiftungen mit kleineren Summen angeschrieben, weil ich nicht große Summen in einer Stiftung beantragen will, weil ich Angst habe, dass das nicht funktioniert. Jetzt sagen 4 Stiftungen zu und eine nicht. Ja, was jetzt? Das Projekt beginnt ja am 1. Januar. Ich kann aber mit dem begonnenen Projekt keine Stiftungsgelder einwerben. Das sind dann die Fragen, mit denen man dann auch seinen Spaß hat, wo man dann immer abwägen muss, teile ich das auf ganz viele Stiftungen aus, dann muss ich aber auch später, wenn ich das Geld dann abrechne, wieder ganz vielen Leuten Dokumentation schicken. Und so weiter und so fort. Also die Forschung, das ist organisatorisch nicht ganz leicht. Und das gilt sowohl für uns als kleinen Verein hier aus Lübeck, das gilt für die Professoren an den Universitäten, das gilt eigentlich für jeden. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Bereich Informatik ist, aber zumindest in Geschichte, alter Geschichte, ist das alles so. Tja, jetzt der aktuelle Stand. Jetzt funktioniert es wieder. Ja, was tun wir jetzt? Wir haben einen Antrag gestellt. Wir haben unsere Vorarbeiten gemacht. Wir warten. Das ist genau das. Wir müssen jetzt warten, bis unsere Stiftung, die wir angeschrieben haben, uns einen positiven oder einen negativen Bescheid schickt. Haben wir einen positiven, ist alles gut, dann können wir loslegen. Haben wir einen negativen, dann müssen wir noch mal Gelder einwerben. Und das war für mich auch so ein Erweckungsmoment. Da habe ich kapiert, warum es immer heißt so, ja, wir wollen jetzt, keine Ahnung, die archäologischen Funde der Bäckergrube untersuchen. Und wie lange sind die schon dabei? Wie lange waren die dabei in der Lübecker Archäologie? Man denkt sich immer so, wie kann das sein, dass sie so lange brauchen? Aber es sind solche Sachen, die einen unglaublich aufhalten, mit denen man viel, viel Zeit verbringt und wo man viel Zeit drauf verplempert, wo man einfach warten muss. Wir können währenddessen schon ein bisschen was machen. Wir können versuchen, weiter irgendwo Gelder einzutreiben. Na, sowas wie Crowdfunding zum Beispiel. Muss ja auch alles geschrieben werden, muss gefüttert werden, da muss man immer ein bisschen hinterher sein. Wir arbeiten daran, sowas aufzusetzen. Privatunterstützer finden, allgemeines klassisches Fundraising. Wir müssen die Termine klären. Wir haben zum Beispiel ein Jahr, wann wir eine Ausstellung machen könnten. In den Lübecker Museen wird auf 2 Jahre im Voraus geplant. Na, da müssen wir so jetzt schon uns überlegen, was wir in 2 Jahren, ob wir da die Ausstellung schon machen können oder ob wir noch länger brauchen. Wir müssen uns die bürokratischen Hürden genau anlesen. Wenn wir jetzt unsere Abrechnung mit dem Verein, das Ganze läuft im Grunde so, wir stellen als Privatpersonen eine Rechnung an den Verein für die geleistete Arbeit nach einem Honorarvertrag, dann muss das Ganze der Verein bei der Stiftung einreichen und sagen, wir haben jetzt diese Ausgabe, dann erstattet die Stiftung das Geld. Wenn das aber nicht korrekt dokumentiert ist, wenn da irgendwelche Stunden nicht passen, wenn da irgendwelche Zahlen nicht stimmen, dann wird's richtig kompliziert. Ja. Und was noch? Wir können uns schon mal überlegen, wie wir Vorträge machen.
Genau, wie den hier. Eingangsvortrag ist, der so zeigen soll. Genau, weil das jetzt unser erster Vortrag zu dem Thema ist, den wir hier so öffentlich halten, weil wir ja eben noch nicht richtig mit der Forschung beginnen dürfen. Haben wir uns überlegt, dass wir so ein bisschen anfangen, hier in Lübeck Werbung für das Projekt zu machen, vielleicht Unterstützer zu gewinnen. Und deswegen tragt das Thema gerne weiter in eure Freundeskreise, Familien etc. Also je mehr Leute in Lübeck davon wissen, desto besser, denke ich. Deswegen haben wir hier auch die Einladung. Oder eben, was ihr tun könnt. Unser Verein hat eine Homepage, nämlich fliag-hernwiek.de, und die wird immer sehr aktuell gehalten. Heißt, da stehen nicht nur unsere Aktionen, die wir im Museum machen, drauf, sondern da sind auch unsere politische Bildungsworkshops drauf. Und genau dort wird dann auch zu finden sein, was wir so alles zum Fischerkrieg vorhaben. Da kann man gucken. Das ist immer so die Plattform, wo zuerst alles erscheint, danach live und etc., weil wir auch meistens nur zu zweit oder zu dritt sind, um Pressearbeit zu machen. Und das noch nebenbei, ist das auch immer ein bisschen viel. Dann natürlich Mitglied in unserem Verein werden oder das Projekt mit Spenden unterstützen. Also wenn ihr jetzt sagt, spannendes Thema, ich will auch irgendwie dazu beitragen, mitmachen etc., egal wie, dann meldet euch auch bei uns. Wir halten super gerne Vorträge und das können wir auch zum Fischerkrieg tun. Na, man kann sich mal eine kleine Quelle schon mal nehmen etc., ein bisschen was über den Rundumschlag machen. Also da gibt's einige Möglichkeiten. Das heißt, wenn ihr irgendjemanden kennt, Lust habt, uns mal zu Vorträgen einzuladen, freuen wir uns auch sehr. Anderen von unserem Projekt erzählen, hatte ich eben schon gesagt. Also je mehr das in die Öffentlichkeit kommt, desto besser. Falls ihr Ideen habt oder jemanden kennt, der irgendwie in der Region selber vielleicht Fischer war oder aus einer Fischerfamilie stammt, ist immer ganz praktisch, das so regional hier unter den Lübeckern auch mit zu vertellen. Da gibt's oft noch Leute, die sagen, hey, ich habe da noch eine Idee, in welcher Quelle ihr noch gucken könnt oder wo man noch schauen könnte, wen man fragen könnte. Und da sind wir auch schon bei unseren Zeitzeugen. Das ist ja zum Glück mal ein Thema, also sonst machen wir eher sowas Römisches Reich und so, da sind alle schon tot. Mittelalter genauso. Hier haben wir mal ein Thema, das noch nicht ganz so lange her ist und wo es gerade so in den 50er, 60er Jahren, also am Ende des sogenannten Fischerkrieges, noch Leute geben dürfte, die das miterlebt haben, die vielleicht auch selbst beteiligt waren. Also wer da irgendwas hört, manchmal ist es ja so, dass Leuten das einfällt, wenn sie von dem Thema hören, was gerade erforscht wird, und schwupps tauchen dann bei uns wieder sehr viele Zeitzeugen auf, das kennen wir schon. Da ist Lübeck eigentlich immer eine sehr gute Fundgrube für Zeitzeugen. Und vielleicht finden wir auf dem Weg, wenn wir das hier so ein bisschen publik machen, auch mal ein paar Zeitzeugen. Denn das kommt nach diesen ganzen Quellen. Ja, dass wir auch noch mal schauen, es ist ein Thema, was noch irgendwo in der nahen Vergangenheit passiert ist. Zeitzeugenbefragung ist auch, Oral History ist auch ein ganz spannendes Thema, mit dem wir jetzt so noch gar nicht so viel zu tun hatten, eben weil wir sonst Forschungsfelder haben, die keine Zeitzeugen mehr haben. Da muss man auch ganz viel aufpassen. Deswegen haben wir da auch ein bisschen Respekt vor. Aber wir wollen es natürlich auch behandeln in unserem ganzen Forschen, was wir zu dem Thema machen.
Zeitzeugen sind super schwierig. Na, man muss mal davon ausgehen, dass derjenige, der vor ihm sitzt, die Wahrheit sagt. Gleichzeitig muss man aber auch im Hinterkopf behalten, dass der vielleicht Sachen nicht verstanden hat, nicht mitbekommen hat, anders mitbekommen hat. Da gibt es ganz gruselige Sachen. Zum Beispiel gab es im Zweiten Weltkrieg natürlich die Bombardierung in den Städten in Deutschland. Und da gibt es Zeitzeugenberichte von Zwischenfällen, die so nach der Aktenlage gar nicht stattgefunden haben können. Sondern weil zum Beispiel, da gibt es einen Bericht über Jagdflieger, die die Leute über die Felder gejagt hätten, aus den britischen Militärakten und auch den deutschen Militärakten, da waren die Jagdflieger. So, glauben wir jetzt dem Zeitzeugen und sagen, die Akten lügen? Glauben wir den Akten und sagen, der Zeitzeuge erinnert sich nicht? Das sind so Fragen, die man mit der Oral History eben ganz stark bearbeiten muss, an denen man sich immer wieder aufhängt. Und da werden wir noch vermutlich viel Spaß mit haben.
Genau, aber das ist ja auch wieder ein Thema, dass man sagen muss, ich gucke jede Quelle an, die es gibt, weil man sonst eben auch wieder nicht wissenschaftlich arbeitet. Man muss dann immer mit der Quellenanalyse eben vorher schauen, wie ordne ich jetzt Zeitzeugen ein, wie ordne ich jetzt diesen Brief ein. Na, alle haben eine Intention, auch jeder Zeitzeuge. Und ganz spannend ist die Forschung, die es zur Erinnerung eben da gibt, die jetzt auch immer weiter fortschreitet, eben weil wir viele Traumata in unserer deutschen Geschichte auch haben, die schon darauf hinweist, dass sich Erinnerung ja permanent ändert und das Gehirn daran arbeitet. Sprich, was jemand erlebt hat, es kann komplett anders sein als das, was er dann 70, 80 Jahre darüber erzählt. Also es können zwei verschiedene, komplett verschiedene Geschichten sein. Und trotzdem ist das eine Geschichte, die aus einem Menschen herauskommt, der der Meinung ist, es war damals so, wie er es jetzt erzählt.
Das betrifft nicht nur Traumata. Das hat einfach damit zu tun, wie das Gehirn funktioniert, wie Erinnerung funktioniert. Und Erinnerung ist immer, entsteht immer in dem Moment, in dem ich mich erinnere. Es ist nicht so, dass da ein Datenspeicher im Gehirn ist, der einfach nur ausgelesen wird, sondern dieser Datenspeicher wird nicht nur abgerufen, sondern auch verändert. Und deshalb ist ein schwieriges Thema.
Genau. Und was wir eigentlich damit wollen, es gab schon ein paar Ausstellungen, die so ein bisschen Umweltthemen bei uns im Museum angekratzt haben. Zum Beispiel die ganze Verschlackung der Hochofenabraumhallen, die es halt da vor Ort passiert. Und deswegen gibt es ja auch im ganzen Gewerbegebiet in Herrnwig eine Folie darunter. Es wird alles kontrolliert, wie das entwässert wird. Also die Böden sind verseucht bis zum Gehtnichtmehr. Das wäre jetzt mal das Thema Fluss. Und gerade, weil es ja auch noch diesen Konflikt gab, diesen Rechtsstreit, wir haben hier im Prinzip ein sehr vielschichtiges Teil. Wir haben einmal diesen Umweltskandal, der einfach nicht aufhörte. Also das Ganze ist ja entstanden, weil das Werk von Anfang an Abwässer einfach ungeklärt in die Trave geleitet hat und dann natürlich irgendwann Probleme auftraten, wie zum Beispiel ein Fischsterben. Andere Probleme, die dann auch damit zusammenhängen, sind vielleicht gar nicht so sichtbar aufgetreten, eben weil es keinen Akteur gab, der davon betroffen war. Ja, wenn man sich jetzt anschaut, also wir hatten auch Untersuchungen, die belegen, dass die Ufer von der Trave in dem Bereich gar nicht mehr bewachsen waren, weil die Konzentration von Eisen im Schlamm am Ufer so hoch war, dass da nichts wachsen konnte. Also da hat sich jetzt keiner drüber beschwert, weil das jetzt nicht so sehr eine Industrie, also wie es ja dann immer ist, hat nur die Natur irgendwie beeinträchtigt, aber da kümmert sich wieder keiner drum. Also es gibt noch mehr Folgen für das Ökosystem Trave, die da dann mitschwingen. Plus eben diese zwei Industriezweige, die da gegeneinander vorgehen. Also die Fischer, die sind jetzt auch nicht, ja, wenn man so sagen will, so ganz unschuldig, weil das auch eben eine Industrie ist. Wenn man jetzt auf den Fluss guckt, auf das Ökosystem, die haben da auch eingegriffen und haben auch durch ihre Industrie, also die Fischverarbeitende, die dann da war in Schlutup, auch ziemlich viel Umweltbeeinträchtigungen in den Fluss gebracht. Also man hatte auch nicht immer diese Medaille mit gut und böse, schwarz und weiß. Da muss man auch wahnsinnig drauf achten. Und das macht, glaube ich, diesen Fund so wahnsinnig spannend, dass wir einerseits ein ganz lokales Thema haben, diese Abwässer, die da in die Trave kommen, den Wirtschaftskonflikt, der da vor Ort ist, aber eben auch das Thema ein bisschen auf eine globalere Ebene heben können, indem wir sagen, dass das, was da passiert ist mit dieser Industrie, mit dem Ökosystem am Anfang der Industrialisierung, also in Lübeck geht die ja wirklich zu der Zeit am Anfang des 20. Jahrhunderts erst richtig los. In anderen Ländern war es 50 Jahre früher, wir sind sehr spät dran. Also da kann man wirklich eins zu eins mit beobachten, was macht eigentlich die Industrialisierung in Lübeck mit der Umgebung, die wir hier haben.
Und das ganze Thema ist auch hochaktuell. Ich hätte fast gesagt lustigerweise, aber lustig ist das eigentlich überhaupt nicht. Als wir diese drei Ordner das erste Mal in der Hand hatten, da sind gerade in Polen eine ganze Menge Fische in Flüssen gestorben. Da war dieses große Fischsterben. Na, ich sehe einige Leute nicken, dann wissen wohl viele, wovon ich rede. Das ist also das Thema ist im Grunde exakt dasselbe. Mal wieder industrielle Abwässer, die ungeklärt eingeleitet werden. Und wer das Ganze noch mal ein bisschen verfolgt hat, so viel scheint da momentan noch gar nicht zu passieren, obwohl klar ist, welche Firmen das eingeleitet haben. Eigentlich das gleiche Prinzip. Der Hochofen hat auch eben über viele Jahre die Abwässer eingeleitet, irgendwann angefangen, diese Abwässer mit einer Kläranlage zu reinigen. Da schienen die Fischer der Meinung zu sein, dass es auch nicht viel gebracht habe. Die Mechanismen scheinen sich auf den ersten Blick, und da kommen wir wieder rein, wir müssen das Ganze erforschen, um das auch irgendwie seriös sagen zu können, sehr zu ähneln oder sogar zu gleichen. Ja, warum machen wir überhaupt solche Vorträge hier? Warum erzählen wir das überhaupt? Wir haben da so ein bisschen die Idee, das Ideal, dass wir diese Forschung zu diesem Thema auch öffentlich halten wollen. Wir wollen sie so öffentlich, wie es halt nur irgend möglich ist, halten. Die Leute, euch, aber auch möglichst viele andere Leute, mal informieren, was da eigentlich passiert, worum es geht und auch euch mal mitdiskutieren lassen. Na, Forschung findet ja klassischerweise im berühmten Elfenbeinturm statt. Und wir sind beide der Meinung, dass das nicht unbedingt sein muss. Da, wo wir Leute informieren können, wo wir darüber reden können, was wir da eigentlich machen, die Öffentlichkeit im Rahmen dessen, was sie überhaupt interessiert, mit teilhaben lassen, das wollen wir auch gerne tun.
Genau, das kann man ja auf verschiedene Weisen tun, so wie wir heute. Und das Zweite wäre halt, was wir so überlegt haben, dass wir uns unsere Homepage schnappen, die haben wir ja sowieso, und da dann vielleicht auch mal eine Quelle des Monats raufbringen, die man dann öffentlich macht und die gelesen werden kann und dann eben eine Plattform zu schaffen, auf der auch diskutiert werden kann und deswegen auch die ganze Sache mit der Quellenanalyse. Das wäre das, was eigentlich auch jeder tun kann. Also wenn wir unsere politischen Bildungsworkshops machen zum Thema Medien und wie ich eigentlich Zeitungsartikel lesen sollte, dann ist das auch wieder Thema. Also die historisch-kritische Methode müssen wir eigentlich, sollten wir, im Alltag ständig anwenden bei allem, was wir da so lesen oder hören, weil, wie ihr wisst, ja ziemlich viele alternative Fakten und Co. immer im Umlauf sind und ja, so eine Quellenanalyse ja doch eine Distanz schafft, über die man dann wieder reflektieren kann und nicht gleich sich sofort in einem Reflex oder in einer Emotion eine Meinung bilden muss oder soll oder vielleicht auch möchte oder unterbewusst tut, weil diese Nachrichten oder ja einfach die ganzen Sachen, die da im Umlauf sind, ja einen dazu auch irgendwie zwingen wollen, so ein wenig.
Ich sehe auch ein, zwei Gesichter, die das letzte Mal schon bei unserer Sache zur Stellbrink hier waren, oben im anderen Hörsaal. Ich hoffe, ihr hattet euch das ein bisschen gemerkt.
Eigentlich auch so ein bisschen, dass auch wenn man historische Forschung macht, dass man eigentlich immer einen Gegenwartsbezug hat, sei es jetzt diese Umweltthematik und die Mechanismen Wirtschaft gegen Umweltschutz, gegen Naturschutz, Kontrahenten, die sich gegenseitig ausspielen, um ja zu verhindern, dass irgendwas passiert. In dem Fall hat es 40 Jahre gedauert, bis das Werk irgendwie dazu gebracht wurde, die Abwässer so zu klären, dass es so gerade mal okay ist für diesen Fluss. Und 40 Jahre sind echt heftig. Dazu muss man dann noch sagen, das Werk bestand dann noch bis 1981. Also war es tatsächlich über die Hauptbestandszeit dieses Hochofens so, dass die Abwässer nahezu ungeklärt in die Trave geleitet wurden. Und ja, das sich mal vor Augen zu führen über diesen langen Zeitraum, finde ich auch immer ziemlich krass. Genau, und unser Credo ist eben dann nochmal, dass wir die Forschung so ein bisschen rausholen wollen und dass wir nicht immer in dunklen Archiven sitzen wollen, was wir natürlich super gerne tun. Aber es ist ja auch irgendwie so, dass es alle uns hier in Lübeck angeht und vielleicht auch weiter weg, weil das ist ja nicht das Thema dieses Flusses und dieser Stadt, sondern diese Mechanismen und diese Umweltverschmutzung durch Industrien werden ja überall tagtäglich erlebt und werden auch bewusst weiter herbeigeführt. Zum Thema aus Geschichte lernen brauche ich, glaube ich, jetzt auch nicht so viel sagen. Aber es sind halt Sachen, die seit der Industrialisierung, jedenfalls wenn man an Industrie denkt, immer wieder vorkommen und sich bis heute, so finden wir das jedenfalls, nicht wirklich geändert haben.
Ja, wir haben uns 90 Minuten genommen, weil wir sowieso wussten, dass wir länger als eine Dreiviertelstunde reden und weil wir hinterher noch Zeit haben wollten, dass ihr ein paar Fragen stellen könnt. Also, möchte irgendjemand noch irgendetwas sagen oder fragen?
Und ich finde jetzt raus, ob ich das unfallfrei hinbekomme.
Danke. Ich habe mich gefragt, ob in eurem Forschungsplan auch so eine interdisziplinäre Komponente dabei ist, weil da kann man ja auch mit Gewässerwissenschaftlern, Ökologen und so rangehen. Habt ihr da irgendwas vorgesehen?
Genau, da wir beide aus dem historischen Bereich kommen, haben wir natürlich ganz schnell, als wir diese Gutachten gesehen haben, die waren super spannend, aber ich würde mir nicht die Kompetenz zutrauen, die jetzt auszuwerten und zu sagen, okay, ich vergleiche das jetzt mal mit heutigen Verfahren etc. Das will ich mir auch gar nicht zutrauen oder anlesen. Dafür werden wir uns Experten ranholen. Wir haben auch schon stehen auch schon in Kontakt mit Experten hier aus der Stadt, die auch schon Interesse gezeigt haben. Ja, und dann sind wir erstmal jetzt auf diesem Stand, dass wir gucken, wer könnte mitmachen, inwiefern kann derjenige mitmachen. Und dass es ein Teil der Ausstellung wird, die wir ja anstreben in einem zweiten Projekt, das muss man immer trennen, dass es einen biologischen Part in der Ausstellung geben wird, das ist klar. Stellt auch gerne noch weitere Fragen so zur Historie. Also den Aufsatz haben wir ja schon gelesen und wir haben auch schon so ein paar Hintergrundinfos. Also wenn ihr noch genauer wissen wollt, was da eigentlich wann irgendwie passiert ist oder so, dann wäre jetzt auch die Gelegenheit.
Ja. Man ganz oben könnte sich noch melden.
Also das ist vielleicht gerade eine bisschen doofe Frage für euch, aber ich habe mich jetzt gefragt, wenn ihr gerade in dieser Phase seid, wo ihr eigentlich noch nicht anfangen dürft zu arbeiten und ihr habt aber schon das ganze Material da, fasst ihr das an? Sagt ihr, ich mache die Bettdecke drüber und dann gucke ich da mal rein, ohne dass irgendjemand das weiß?
Also es gibt ja einen Unterschied zwischen sich mal dafür interessieren und da reingucken oder es vernünftig erforschen. Ja, das ist einfach ein Riesenunterschied. Und natürlich, wir blättern mal da drin rum, wir schauen uns das an. Wir machen so kleine Vorbereitungsarbeiten, die nicht in dem Sinne zur Forschung gehören, wie zum Beispiel diese ganzen Schriftstücke mal zu digitalisieren. Das, natürlich, wir beschäftigen uns schon damit, auch geistig, aber wir machen eben noch nichts, was man irgendwie tatsächlich als Forschung bezeichnen könnte. Da müssen wir uns tatsächlich auch zurückhalten. Natürlich, niemand würde es jemals herausfinden, aber na, man muss ja nicht lügen und betrügen, wenn es nicht sein muss.
Ja, und so das zu den letzten Monaten kann ich vielleicht noch sagen. Also ich glaube, die letzten 3 Monate habe ich mich so gar nicht mit dem Thema beschäftigt, einfach weil wir mit dem Antrag zu tun hatten. Gut, da musste ich mich mit dem Thema beschäftigen, weil ich im Antrag ja schreiben musste, was das eigentlich für ein Thema ist, was wir damit machen wollen. Aber in die Akten geguckt habe ich dazu eigentlich nicht. Das habe ich jetzt wieder ein bisschen gemacht, weil wir die Sachen, die wir hier jetzt gezeigt haben, die haben wir im Antrag auch mit eingereicht. Einfach damit die mal eine Idee haben, was steckt da eigentlich dahinter so an Sachen, die wir erforschen wollen. Und damit Leute, die uns Geld geben, auch sehen, okay, das ist wirklich Grundlagenforschung. Ja, da ist noch nichts irgendwie verarbeitet. Und die Sachen haben wir jetzt im Endeffekt genutzt. Aber ansonsten, klar, man ist gespannt und ich hoffe auch, dass ich nicht wieder, ich glaube nicht, dass ich die Lust am Thema verlieren werde, aber es ist immer schade, wenn man so Zwangspausen einlegen muss.
Und nicht vergessen, so bis jetzt haben wir kein Geld, ne? Wir müssen für unser Leben irgendwo arbeiten und da ist dann auch das auch irgendwo eine Zeitfrage. Wenn wir es schaffen, Gelder einzuwerben, dann können wir beruflich kürzer treten und uns eben in die Forschung ein bisschen reinhängen. Aber momentan ist das einfach eine Sache von Zeit und Möglichkeiten auch.
Jo, vielen Dank für den Vortrag. Das klingt super ätzend, wie ihr euch um Finanzierung kümmern müsst. Wenn ihr euch wünschen könntet, wie vielleicht ein sinnvolleres Modell aussieht, um solche Forschung zu finanzieren, wie würde das denn aussehen? Irgendwie, was für Aspekte hätte das denn?
Naja, einerseits sind natürlich die bürokratischen Hürden echt nervig und man muss immer seine Freizeit dafür opfern, um überhaupt anfangen zu können. Auf der anderen Seite habe ich auch schon öfter gesehen, wie es ist, wie schnell man manchmal an Stipendien kommt und dann im Endeffekt Geld kriegt und gar nichts gemacht hat. Also ich habe da so ein paar Beispiele gehört und mitgekriegt, wo ich dann auch denke, gut, da wurde jetzt Geld einfach verschleudert für Leute, die sich dafür beworben haben, nichts gemacht haben und dann ist das Geld halt weg und bestraft wurden die auch nicht. Insofern ist das ja so eine Absicherung. Auf der anderen Seite würde ich mir halt wünschen, dass gerade für Forschung, die jetzt vielleicht nicht zu bestimmten Bereichen gehört, was weiß ich, Wirtschaft oder Technologie, dass da generell ein bisschen mehr Geld für da wäre. Also Kulturbereich allgemein ist ja ziemlich unterrepräsentiert. Wenn man so in die Kulturlandschaft guckt, jedes Museum hat im Endeffekt einen Leiter, der gefühlt für alles zuständig ist. Die ganze Kulturbranche ist auf Ehrenamtliche, stützt sich drauf. Ohne Ehrenamtliche läuft da fast gar nichts. Also das ist ja ein System, was noch ein bisschen weitergreift. Und da würde ich mir halt einfach wünschen, dass da im Staat vielleicht auch ein bisschen mehr Anerkennung für da wäre und Mittel möglich gemacht werden.
Da gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Also, na, es wäre schön, wenn es einfacher wäre. Aber natürlich, es gibt Missbrauch und es wird ihn immer geben. Und ja, einen konkreten Vorschlag würde ich mir jetzt nicht anmaßen zu machen, denn ich wüsste nicht, wie man diese Balance schaffen sollte zwischen den Missbrauch verhindern oder zumindest erschweren und gleichzeitig die Forschung leicht und möglich zu machen. Es ist beides jetzt, also auch so ein Projekt könnten wir jetzt missbrauchen. Wir könnten ein paar Modell-Info-Veranstaltungen machen, die Beine hochlegen und am Ende sagen, ja, wir haben halt nichts herausgefunden. Ginge auch. Also letztendlich, wenn jemand ein Modell hat, wie das funktionieren könnte, gerne, aber ich wüsste keins.